ARD.
Carina und Raul, würdet ihr wissen wollen, ob eure Kinder dieselbe Behinderung haben wie ihr?
Also ich schon, weil frühzeitiges Wissen langfristig Schäden vermeiden könnte.
Ich glaube, ich würde es nicht wissen wollen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es die gleiche Behinderung hat wie ich, gegeben wäre. Und da ich weiß, dass man damit leben kann, werde ich es rechtzeitig erfahren.
Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen zu Die Neue Norm, dem Podcast. Nur 3,3% aller Menschen, die eine Behinderung haben, haben ihre Behinderung seit der Geburt. Diese Zahl wird auch stetig weniger, weil die Pränataldiagnostik immer besser wird. Heute sprechen wir über Pränataldiagnostik und stellen uns die Frage, ob es irgendwann nur noch Normkinder gibt, ob Kinder mit Behinderung, Menschen mit Behinderung irgendwann aussterben werden und was das Ganze mit unserer Gesellschaft macht. Darüber sprechen wir mit Carina Sturm und Raul Krauthausen.
Hallo.
Hi.
Mein Name ist Jonas Kaper. Und da wir alle drei, so viel kann man sagen, alle drei keine Kinder haben, haben wir uns für diese Podcast-Folge eine Expertin in eigener Sache dazu geholt, nämlich Lisa. Sie ist Mama von zwei Kindern, nämlich Frieda, die 5 Jahre alt ist und mit einer Behinderung geboren wurde, und Alois, er ist 2 Jahre alt und hat keine Behinderung. Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass du mit dabei bist und dich hier quasi wirklich als Expertin zu diesem Thema einbringen kannst. Raul und Carina, ihr seid ja euch nicht ganz einig gewesen, ob ihr wissen wollen würdet, ob euer Kind die gleiche Behinderung hat wie ihr. Ist es quasi eine Thematik, die trotzdem euch im Kopf rumschwirrt, weil ihr quasi selber betroffen seid?
Also ich habe mich, glaube ich, relativ früh dazu entschieden, keine Kinder zu haben, weil ich nicht wüsste, ob ich es managen würde, ein krankes Kind zu haben und meine eigene Krankheit, weil ich selber so wenig Energie habe. Aber wenn ich einen Kinderwunsch hätte oder schwanger wäre, würde ich durchaus gern wissen wollen, ob mein Kind dieselbe Erkrankung hat, einfach weil ich viele Dinge in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, die eigentlich sehr, sehr schädlich waren und dadurch sich meine Krankheit auch deutlich verschlechtert hat. Und das hätte theoretisch vermieden werden können.
Schädlich?
Ja. So stellt sich heraus, am Skatepark in der Halfpipe fahren und dabei mehrfach auf den Hinterkopf zu fallen, ist nicht so gut.
Okay.
Wahrscheinlich auch für nicht chronisch kranke Menschen, würde ich denken.
Das heißt, man hätte was anders machen können, wenn man es vorher gewusst hätte?
Man hätte zumindest die Kontaktsportarten meiden können und die Dinge, die wirklich richtig schädlich sind. Auf der anderen Seite steht natürlich auch immer, will man Kind wirklich einschränken in sportlichen Aktivitäten und im Alltag, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Bereust du es, dass du als Kind in der Halfpipe warst?
Also in Retrospekt ja, damals nicht. Damals fand ich es offensichtlich sehr geil. Heute würde ich mir schon die ein oder andere Komplikation weniger wünschen, die da als Folge aufgetreten ist.
Mhm. Raul, welche Gedanken hast du dir zu dem Thema gemacht? Also ist das wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, quasi, weil es jetzt nicht vererbbar in dem Sinne ist, also ist es dann für dich auch in dem Sinne nicht relevant, dass du quasi dann im Thema Behinderung nur, in Anführungsstrichen, nur auf dich schaust?
Ja, also ich habe mir öfter schon diese Frage gestellt und das ist sicherlich jetzt auch vom hohen Ross gesprochen, weil ich gerade nicht in der Situation stecke. Aber ich glaube, ich würde es wirklich nicht wissen wollen. Ich würde die nötigsten Untersuchungen machen, die man so macht, der jetzt aber zum Beispiel den Nackenfaltentest oder die Fruchtwasseruntersuchung quasi nicht beinhaltet, sondern einfach diese Standardtests mit, keine Ahnung, Ultraschall und so, die einfach ja, sicherstellen, dass das Kind irgendwie, soweit es geht, gesund ist im Bauch der Austragenden. Aber wenn ich jetzt genauer, spezifischer gehen würde, zu gucken, hat das Kind auch Glasknochen oder hat es vielleicht eine Nackenfalte, dann würde ich da, glaube ich, eher Abstand von nehmen, einfach auch, weil ich viele Menschen kenne mit Behinderung, Eltern, die behinderte Kinder haben, und sehe tagtäglich, dass die auch ein schönes Leben haben und ein schönes Leben führen. Und vielleicht, oder hoffe ich dann die Stärke habe, gegen diese Ängste auch anzustehen und auch anzukämpfen und nicht irgendwie einem Bild einer Gesellschaft hinterher zu hecheln, das behinderte Kinder am liebsten nicht hätte.
Mhm. Lisa, wie war es bei dir? Wie gesagt, Frieda, deine Tochter, die 5 Jahre alt ist, wusstet ihr vor der Geburt, dass sie eine Behinderung haben wird? Beziehungsweise was für Auswirkungen hat das quasi gehabt auf eure Familienplanung?
Wir wussten vor der 12. Woche, dass Frieda eine Behinderung haben würde. Es kam bei einem normalen Vorsorge-Ultraschall raus tatsächlich, beziehungsweise die ersten Auffälligkeiten waren da. Dann hat uns die Frauenärztin gefragt, ob wir denn weitere Tests haben wollen würden und wie wir dazu stehen. Und sie hat mir im Nachhinein gesagt, sie hat schon überlegt, soll sie es uns überhaupt sagen, weil wir eben geantwortet haben, eine Behinderung ist für uns kein Problem. Dann hat sie uns aber trotzdem erzählt, dass sie eben eine verdickte Nackenfalte selbst schon am normalen Ultraschall gesehen hat. Das kann man bei guten Ultraschallgeräten ganz leicht erkennen eigentlich und hat uns dann weiter überwiesen, weil wir dann auch gesagt haben, okay, wir würden es gerne wissen, wenn was ist. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch gesagt, okay, ein behindertes Kind kommt drauf an, was es ist, aber grundsätzlich, ja, ich finde es immer schwierig, Behinderungen in Grade einzuteilen, aber ein leichter Grad ist für uns kein Problem, so Trisomie 13, 18, wo einfach die Lebenswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, würden wir wahrscheinlich abtreiben. Und dann kam auch raus, dass Frieda eine große Omphalocele hat, das heißt, Magen, Darm und Leber lagen außerhalb in der Nabelschnur quasi. Das war so ein Ball, kann man sich das vorstellen. Der war größer als der Kopf und das kam dann eben bei diesem feinen Ultraschall raus. Und diese Art der Fehlbildung geht oft mit Trisomie 13 und 18 einher. Also haben wir gesagt, wir machen eine Chorionzottenbiopsie, also eine Untersuchung der Plazenta, wo man dann eben diese genetischen Sachen eindeutig feststellen kann. Und dann kam raus, das Kind hat es nicht. Und dann haben wir gesagt, führen wir die Schwangerschaft weiter. Und da bin ich auch sehr froh, dass mein Mann der gleichen Meinung war.
Aber ist natürlich quasi auch ein Thema, wo man vielleicht sich erstmal auch selber fragt, schaffen wir das irgendwie, das gemeinsam umzusetzen? Hattet ihr dann schon sofort Herausforderungen im Kopf oder die Gedanken, dass es für euch als werdende Eltern dann größere Herausforderungen gibt im Sinne von vermehrten Arztbesuchen oder denkt man auch schon weiter im Sinne von, wie wird es dann mein Kind mit Behinderung irgendwann mal in der Gesellschaft haben?
Also im ersten Moment nicht. Also ich bin eh so der Typ, ich kann es jetzt nicht ändern, kriegen wir schon irgendwie hin und ich mache es einfach. Ich habe mich sehr, sehr viel informiert, weil Wissen macht es und mir einfach sehr viel Sicherheit gibt schon mal, was für Optionen auf uns zukommen können. Ich meine, das ist eine Behinderung, die oder eine Fehlbildung, die kann von, es sind 2 Wochen Krankenhausaufenthalt bis hin zu schwerer Behinderung einfach alles sein. Und so wusste ich halt schon mal, was könnte auf mich zukommen. Und das hat mir dann sehr geholfen. Aber wirklich vorstellen kann man sich's, glaube ich, nicht. Also je mehr man kann sich ein Bild zeichnen, je mehr man sich informiert, je mehr man in den Austausch geht mit betroffenen Eltern, der war wichtig, um eben sich so ein bisschen was vorstellen zu können. Aber schlussendlich ist das, glaube ich, eine Sache, da wächst man immer mehr rein und vor allem eben ab dem Tag der Geburt.
Es ist natürlich so, wie du gesagt hast, natürlich macht man sich bestimmt Gedanken, je nachdem, was es für eine Art der Behinderung ist. Und Behinderung ist ja ein wahnsinnig vielfältiges Feld. Das haben wir in fast 50 Podcast-Folgen auch schon immer wieder gemerkt, dass es eben nicht so dieses plakative, okay, Person sitzt im Rollstuhl und ich weiß, dass sie irgendwie nicht laufen kann oder sie kann nicht sehen, sondern es ist eben ein unfassbar weites Feld, dass man das natürlich irgendwie ja ein bisschen kategorisiert und sagt, okay, wie schwer ist auch dann vielleicht der Grad der Behinderung oder der Beeinträchtigung? Carina, wie wäre es, also diese Gedanken auch für dich, auch im Rahmen deiner chronischen Erkrankung?
Ja klar, also ich muss auch dazu sagen, so das Thema Kinderwunsch und so ist für mich immer noch relativ schwierig, einfach auch, weil ich mich, glaube ich, nicht gegen Kinder entschieden habe aus voller Überzeugung, sondern einfach eher aus irgendwie, schaffe ich das denn? Also meine Umstände erlauben die das. Also es ist finanziell wäre es schwierig, es wäre super schwierig körperlich und energiemäßig. Und was wäre denn, wenn dieses Kind vielleicht schwerer betroffen wäre von meiner Krankheit als ich? Könnte ich das überhaupt managen? Was würde das auch mit meiner Gesundheit machen? Offensichtlich, wenn ich ein Kind hätte, wäre dieses Kind Priorität. Was heißen würde, das würde immer an erster Stelle stehen. Hätte ich dann überhaupt noch die Energie, irgendwas gesundheitlich für mich zu machen? Und das sind alles irgendwie Überlegungen, die man irgendwie logisch für sich so auf einer Art Pro-Kontra-Liste irgendwie abhandelt, aber die sind also weit weg von eigentlich diesem Emotionalen, dass man vielleicht früher trotzdem immer einen Kinderwunsch hatte und dass sich das alles halt plötzlich verändert hat nach der Diagnose so. Deswegen klar, wenn ich mir dann denke, okay, du könntest ein nicht behindertes Kind auf die Welt kriegen und dann vielleicht könnte ich das dann oder du könntest aber auch ein Kind haben, das sehr, sehr schwer betroffen ist und mich vielleicht an meine körperlichen Grenzen bringen wird. Mhm. Aber wie würde ich das dann vor mir selber rechtfertigen, wenn ich mich nicht richtig kümmern könnte? Aber das weiß man halt vorher nie. Mhm. Also.
Aber da ist es doch so, wenn ich jetzt richtig verstehe, wenn man in ein Beratungsgespräch geht von Pro Familia oder so, dass man dann auch Kontakt bekommt zu Familien, die vielleicht ein Kind mit Behinderung haben, wo man dann auch vielleicht sehen kann, wie ein Leben mit einem Kind mit Behinderung aussehen kann, vielleicht sogar auch aufgeklärt werden könnte über Rechte von Elternassistenz und Co., dass man auch nicht ganz alleine dasteht. Oder hattet ihr da das Gefühl, oder hast du da das Gefühl, Lisa, dass es da zu wenig Aufklärung und Informationen gab?
Ja, also muss ich schon sagen, gerade für Krankheiten oder Behinderungen, die nicht so häufig vorkommen, also zu dem Thema Omphalocele, findet man erstmal super wenig. Und da auch an so offizielle Beratungsstellen zu gelangen, bin ich jetzt auf meiner Suche erstmal nicht. Weil für mich war ja auch nicht die Fragestellung im Raum, treibe ich ab oder treibe ich nicht ab, sondern erstmal eben die Vernetzung mit anderen Eltern oder eben auch, wie kann das Leben mit Behinderung aussehen. Und da bin ich dann, und das ist meiner Meinung nach ein unterschätzter Kanal, Facebook, weil sich ganz viele Selbsthilfegruppen von eben sehr seltenen Erkrankungen dort abspielen. Und da gab es dann eine Gruppe mit damals irgendwie 120 Mitgliedern nur, entweder Eltern von Kindern mit Omphalocele oder eben selber betroffene Kinder oder jetzt hat Erwachsene. Und die hat mir sehr geholfen. Also da konnte man dann wirklich Kontakte knüpfen. Aber sonst bin ich in meiner ganzen Recherche irgendwie tatsächlich nur Pro Familia und Co. dieses Abtreiben oder nicht. Und diese Fragestellung hatte ich ja gar nicht. Mhm. Deswegen war es tatsächlich eher schwer. Es gibt noch ein Forum, das fand ich sehr schön, das heißt Weitertragen. Da geht es eben um Schwangerschaften mit Diagnose und da kann man sich auch austauschen. Aber sonst gab es jetzt danach eigentlich relativ wenig, wenn man sich nicht eben die Frage stellt, ob ich abtreiben möchte oder nicht.
Aber es ist quasi, sprach gerade über auch Unverständnis, auch das ist so ein bisschen vielleicht auch aus der anderen Perspektive ein bisschen deckungsgleich mit dem, was du, Carina, gerade gesagt hast, dass man natürlich, glaube ich, auch entweder, wenn man selber eine Behinderung hat, das Gefühl hat, okay, wie schaut die Gesellschaft drauf? Weil ich finde irgendwie, dass das Thema Schwangerschaft ist ja, weil es eben so ein gesellschaftliches Thema ist, immer wieder eine Sache, wo auch alle irgendwie eine Meinung zu haben oder quasi alle natürlich erstmal drauf reagieren vielleicht und sich irgendwie freuen oder Tipps geben, auch natürlich irgendwie ungefragt. Diese Sorge vielleicht eben auch aus der Perspektive von Eltern mit Behinderung, dass vielleicht irgendwie aus der Gesellschaft mit Unverständnis drauf geguckt wird, nach dem Motto, Carina, kannst du dir das überhaupt zutrauen, mit deiner Behinderung irgendwie eine gute Mutter zu sein? Oder eben auch, dass vielleicht aus der Perspektive von dir, Lisa, dass viele Leute eine Meinung haben, aber das Kind, das müsst ihr ja nicht bekommen. Also quasi, wie war für dich, Lisa, dieses, was für Meinungen oder was für Verständnis oder auch Unverständnis kam euch als werdende Eltern damals entgegen, als es irgendwie ja darum ging, okay, unser Kind wird eine Behinderung haben und ja, wir werden es bekommen.
Gemischt, aber wir haben auch gehört, heutzutage muss man doch kein behindertes Kind mehr bekommen. Ihr seid noch so jung, ich war damals 25, vielleicht verzieht sich's ja noch von alleine, war auch eine Reaktion. Also,
das Kind verzieht sich?
Genau, also vielleicht führt die Behinderung dazu, dass es noch im Mutterleib stirbt. Das war der Inhalt dieser Aussage. Und ja, also es konnten sich viele nicht vorstellen, auch im familiären Umfeld. Und gerade weil wir es eben noch vor der 12. Woche wussten, ja, war das Unverständnis teilweise groß.
Aber wie tritt man dem gegenüber? Ich kann mir das vorstellen, dass es auch einfach ein sehr großer Kraftaufwand ist, quasi immer ja, windmühlenartig irgendwie da dagegen anzudiskutieren. Oder kann man sich da überhaupt auf eine Diskussion drauf einlassen? Weil ich meine, es ist ja im Endeffekt dann trotzdem eine Entscheidung, die man dort irgendwie gemeinsam getroffen hat.
Also ich muss sagen, heute würde ich sicherlich anders reagieren, einfach weil ich eine viel klarere Meinung habe. Retrospektiv ist es einfach, ich bin mir wesentlich sicherer, ob das alles richtig war. Und aber man ist werdende Mutter, hat totale Ängste, Zweifel. Man weiß nicht, überlebt das Kind überhaupt, stirbt es im Mutterleib, wird man eine Totgeburt haben müssen. Man hat so viele Ängste, ich habe das meistens einfach ignoriert. Also was heißt ignoriert? Ich bin nicht drauf eingegangen. Ich hatte keine Kraft für irgendeine Diskussion oder Aufklärungsarbeit. Letztendlich war das unsere Entscheidung. Also heute hätte ich da mit Sicherheit anders drauf reagiert und auch mal aufgeklärt, was solche Fragen eigentlich bei einer wirklich verunsicherten, auch angstbesetzten Schwangeren auslösen können.
Also weil genau das stelle ich mir ja bis heute wahrscheinlich als unfassbar anstrengend vor, immer diese aufklärende Person zu sein, die vielleicht mit Zuversicht auf das Ganze blickt und den BedenkenträgerInnen da draußen bei einem lebenden Kind immer noch rechtfertigen zu müssen.
Ja, und da muss ich sagen, hat die Frieda eine unsichtbare Behinderung, was es uns leichter macht, in manchen Situationen auch schwerer, weil man eben manche Verhaltensweisen von uns oder von ihr dann nicht nachvollziehen kann als außenstehende Person. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es ja auch schön zu zeigen, es hat so viele schöne Seiten. Und wir sind, und das kann ich jetzt auch erst im Nachhinein sagen, glaube ich, wesentlich glücklicher, zufriedener, dankbarer und demütiger, als wir es gewesen wären, hätten wir ein nicht behindertes Kind bekommen.
Inwiefern?
Wenn man einfach sich nicht mehr über die kleinen Dinge aufregt, weil man das Leben zu schätzen weiß, weil man einfach dankbar ist für das, was man hat und nicht nur immer das sieht, was man nicht hat, weil es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Wir hatten wahnsinnig viel Glück und dessen bin ich mir jeden Tag bewusst.
Habt ihr das Gefühl auch trotzdem in dem Sinne, ich meine, du bist dankenswerterweise auch heute bei uns hier im Podcast zu Gast, aber auch so ein bisschen BotschafterIn zu sein? Also quasi auch diese Botschaft transportieren zu müssen, dass man also auch diese Geschichte oder wie auch selber Kraft irgendwie geschöpft hat aus Facebook-Gruppen, aus diesem Austausch auch selber eben, ich finde die Begrifflichkeit manchmal so ein bisschen schwierig, aber so MutmacherIn zu sein.
Aber es ist doch so sinnvoll. Also ich finde, die Behinderung findet einfach nicht in der Mitte der Gesellschaft statt. Und schwangere Personen können sich nicht vorstellen, wie es ist und was dazukommen kann. Und ich habe mir auch gedacht, oh Gott, das schaffen wir nie. Also es gab Situationen, da hatte ich große Zweifel. Und man wächst aber da rein. Irgendwann ist es gar nicht mehr so krass. Und ich finde, wenn einem das jemand sagt am Anfang, hey, jetzt ist es echt krass, aber es wird immer weniger krass. Und man wächst da in seine Aufgabe rein und mir hat das so wahnsinnig geholfen und ich meine, ich kriege auch immer positive Rückmeldungen, dass es eben Leuten hilft, wenn man da offen drüber spricht. Thema Abtreibung oder eben sich die Gedanken drüber zu machen, abzutreiben, das ist alles ein Tabuthema, da spricht man nicht drüber. Man spricht ja auch nicht vor der 12. Woche über eine Schwangerschaft, weil man ja Angst hat, das Kind verlieren zu können und das sind alles solche Tabuthemen und ich finde, ja, jetzt habe ich die mentalen Ressourcen, da Aufklärung zu betreiben. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig. Auch weil die Behinderung meiner Tochter jetzt immer weniger gravierend ist und ihr immer, immer besser geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte deswegen weniger irgendwie das Recht, darüber zu sprechen, weil sie nicht mehr so schwer betroffen ist. Aber ich denke mir, Eltern schwerer betroffener Kinder, die haben vielleicht diese Kapazitäten nicht.
Und deswegen ist es eben so wichtig, eben auch, finde ich, über dieses Thema Pränataldiagnostik und eben auch Abtreibung als mögliche Option irgendwie zu sprechen, weil diese Korrelation zwischen ein Kind wird eine Behinderung haben und Abtreibung ist nämlich eher gegeben, weil die Behinderung nicht der alleinige Grund sein darf oder sein sollte, eben abzutreiben.
Ja, voll.
Theoretisch ist es nicht erlaubt, ein Embryo nur wegen einer Behinderung abzutreiben. Aber das passiert praktisch trotzdem noch. Ich habe da in einem Interview mit Jonte Lindemann drüber gesprochen. Jonte Lindemann ist Referentin für Medizin beim genetischen Netzwerk.
Man kann mit Beratungsregelungen bis zur 12. Woche eine Schwangerschaft abbrechen und danach braucht es eine Indikationsstellung. Und davon entfällt der allergrößte Teil auf die medizinische Indikation. Die sagt, dass man Schwangerschaft abbrechen kann, wenn die Gesundheit der schwangeren Person, also auch über die 12. Woche hinaus, wenn die Gesundheit der schwangeren Person gefährdet ist. Dazu gehört explizit auch ihre psychische Gesundheit, was erstmal grundsätzlich eine gute Sache ist. Aber eigentlich ist diese medizinische Indikation in der Anwendung eine Verschleierung von der embryopathischen Indikation. Also bis in die 90er gab es diese embryopathische Indikation, wo beim Fötus eine Behinderung diagnostiziert wurde, man allein aus diesem Grund abtreiben konnte. Jetzt gibt es das so nicht mehr, sondern es gibt diesen Umweg über die Gesundheit der schwangeren Person, aber man nimmt quasi, so wie das im Moment gehandhabt wird, per se an, dass eine Behinderung des Fötus grundsätzlich so eine große Belastung für die schwangere Person ist, dass diese Indikation ausgestellt wird.
Das ist ja auch interessant, ne? Dass man quasi das, es ist nicht mehr explizit, dass das ungeborene Kind quasi geht, sondern um den Fakt, wie es quasi der Person geht, die schwanger ist. Da quasi es trotzdem ja eine große Anzahl von Abtreibungen geht. Carina, hast du da aktuelle Zahlen?
Ja, also laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2022 insgesamt 103.927 Schwangerschaftsabbrüche und davon waren 2.373 von diesen sogenannten Spätabbrüchen, also die Abbrüche nach der 12. Woche und 740 gab es noch nach der 22. Woche.
Ist das generell deswegen, weil wir, sag ich mal, das Thema Behinderung, beziehungsweise man könnte ja auch dann quasi sagen, Behindertenfeindlichkeit, also quasi Ableismus, einfach noch sehr in unserer Gesellschaft verankert haben und deswegen eine gewisse Vorbehalte da sind, behinderte Kinder zur Welt zu bringen?
Also davon würde ich ausgehen. Ich meine, einer von den Gründen ist auch, dass wir immer mehr Pränataltests haben, vor allem diese nicht-invasiven Pränataltests, die ja hoch umstritten sind, wo man bestimmte oder wo man vorhersagen kann, ob der Embryo Trisomie 13, 18 oder 21 hat und die auch dazu führen, dass praktisch in manchen Ländern keine Kinder mit Down-Syndrom mehr auf die Welt kommen. Und ich glaube schon, dass das irgendwie zurückzuführen ist auf dieses behindertes Leben wird einfach in unserer Gesellschaft als weniger wert angesehen. Deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwie auf alle erdenklichen Behinderungen testen und dann in der Konsequenz werden halt ganz viele behinderte Embryos abgetrieben.
Ich finde, bei dieser ganzen Debatte vermischen sich auch ganz viele Dinge irgendwie gleichzeitig. Ne? Also Tests machen ja unter bestimmten Umständen Sinn. Also wenn man herausfinden möchte, ob man medizinisch irgendwie die Geburt unterstützen kann oder die Schwangerschaft unterstützen kann, damit das Kind vielleicht ja, mit weniger Krankheit oder mit weniger Behinderung auf die Welt kommt. Aber zu sagen, das könnte eine psychische Belastung der Eltern sein, wenn das Kind eine Behinderung hat und deswegen ist es gesundheitsrelevant, wirkt für mich so ein bisschen wie Rosinen picken. Ne? Also das klingt jetzt so hart, aber es wirkt für mich ein bisschen wie Rosinen picken und wenn man sich für ein Kind entscheidet, dazu hat jede Familie die Möglichkeit, bis zur 12. Woche das zu entscheiden. Und dann kann man das natürlich in Erwägung ziehen, ob ich das machen will oder nicht. Aber eine Behinderung, dann da quasi eine Ausnahme zu machen, dass man es länger entscheiden kann, ist, glaube ich, genau dieses Ableistische da drin, dass man eben automatisch von einem Leid, von einer psychischen Belastung ausgeht und wir nicht die Frage stellen, wo kommt denn diese psychische Belastung eigentlich her? Also kommt sie vielleicht nicht auch durch die Gesellschaft, die eben darüber urteilt und richtet, wie kannst du nur ein behindertes Kind auf die Welt bringen? Oder die Ärztinnen, die sich das nicht vorstellen können, ein Kind mit Behinderung zu haben, das dann den PatientInnen vielleicht auch eher ausreden. Den ganzen bürokratischen Wahnsinn, den man durchgehen muss, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, medizinischen Wahnsinn und man ständig erklären muss und so weiter, dass diese ganzen Fragen, die ja da mitschwingen, nicht mitgezählt werden. Und dass immer dann das quasi das ungeborene Embryo verantwortlich gemacht wird für die Belastung. Aber die Belastung kommt ja eigentlich von woanders her.
Lisa, wie war es bei dir? Also du hast ja erzählt, dass die Behinderung von Frieda bei einer ganz normalen Ultraschalluntersuchung quasi festgestellt wurde. Wie stehst du quasi zu der Pränataldiagnostik und dem ganzen Testverfahren, die eben ja Behinderungsarten aufdecken?
Auch sehr hilfreich. Also ich habe da eine sehr differenzierte Meinung. Ich hatte nämlich noch eine Schwangerschaft zwischen dem Alois und der Frieda, die dann leider relativ früh enden musste, weil das Kind Trisomie 18 hatte. Und da bin ich dann nochmal diesen Prozess der Pränataldiagnostik durchlaufen, aber auch wieder nur, weil was auffällig war im normalen Ultraschall bei der Frauenärztin Und auch da haben wir uns dann wieder für einen weiteren Test entschieden. Aber auch als dann rauskam, Trisomie 18, gegen eine Abtreibung. Und das hätten wir wahrscheinlich bei Frieda nicht gemacht, wäre da Trisomie 13 oder 18 rausgekommen. Aber genau das ist der Punkt. Ich hatte dann eine Entscheidungsgrundlage. Ich konnte anständig entscheiden, weil ich wusste, was ein Leben mit behindertem Kind bedeutet, was es für Hilfen gibt, was es auch für eine absolute Bereicherung sein kann, und hatte eine ganz klare ethische, moralische Meinung und auch eine entsprechende mentale Gesundheit. Also ich möchte keiner Frau das absprechen. Genau, aber diese Tests waren einfach sehr hilfreich, um zu wissen, wo geht die Reise hin. Ich konnte mich vorbereiten auf eine palliative Geburt. Soweit kam es dann leider nicht. Also ich wollte das zu Hause, bin dann aber ins Krankenhaus, weil es medizinisch notwendig wurde. So, ich konnte mich vorbereiten. Ich hatte wieder das Wissen, ich konnte es verarbeiten und konnte entsprechend selbstbestimmt den weiteren Verlauf gestalten. Und bei Frieda war es medizinisch einfach absolut notwendig, weil sie einfach direkt sofort nach der Geburt das erste Mal operiert werden musste und wir auch entsprechend die Klinik auswählen konnten, die sich damit auskennt. Ich meine, wir kommen vom Land. Die Klinik, die hier vielleicht die erste Wahl gewesen wäre, wäre medizinisch vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Deswegen war das sehr hilfreich auch. Ich glaube, es geht nur darum, wie man mit Auffälligkeiten aus diesem Test denn umgeht. Und da fehlt meiner Meinung nach einfach ganz vielen Familien, die vor so einer Entscheidung stehen, die Entscheidungsgrundlage, weil Behinderung findet nicht mehr statt. In den Kindergärten findet keine Behinderung statt. In Geburtsvorbereitungskursen findet keine Behinderung statt. Man weiß es einfach nicht. Und das ist der größte Kritikpunkt, glaube ich, an diesem Test, weil die Eltern viel damit alleingelassen werden, selbst wenn sie dann zu einer schwangeren Beratung gehen. Der nächste Schritt ist ja dann wieder erst in die Familien reinzugehen und sich das anzuschauen. Und da hört es ja schon bei vielen auf, dass die Bereitschaft gar nicht da ist. Und das finde ich sehr schade. Und dann der zweite Kritikpunkt ist eben, die embryopathische Indikation ist zwar verboten, aber eben auch, wie Roll gesagt hat, davon auszugehen, dass ein Kind mit Behinderung immer was Schlimmes sein muss und was eine psychische Belastung, das ist erstens einfach, glaube ich, kann man so gar nicht sagen. Und zweitens argumentieren ja dann auch viele, die Lebensqualität des Kindes ist ja dann nicht gegeben. Kinder mit Trisomie 18, die 90% sterben im Laufe des ersten Lebensjahres, die meisten sogar noch im Mutterleib, einfach im Uterus. Und das finde ich halt auch, die Lebensqualität des Kindes mit Behinderung kann genau das Kind selber irgendwie beurteilen und wir können es nicht beurteilen. Und das finde ich eben, ist es schwierig an den Test, dass diese Gedanken sich die Eltern dann, glaube ich, wenig machen.
Aber kannst du nachvollziehen, dass es Kritik an diesen Tests gibt, die eben einzig und allein dafür vielleicht manchmal herhalten müssen, um quasi herauszufinden, ist das Kind topfit und gesund oder hat es irgendwelche, in Anführungsstrichen, Mängel, Behinderungen, wo man sagt, boah, das ist, ich wollte eigentlich ein gesundes Kind und nee, wenn es eine Behinderung hat, dann halt nicht.
Ja, total. Auch, dass die Krankenkassen das jetzt bezahlen, zeigt meiner Meinung nach auch, ja, okay, die Konsequenz und die logische Konsequenz einer Auffälligkeit ist in den meisten Fällen, sieht man ja auch in den Zahlen, die Abtreibung. Und das finde ich eben schwierig, weil das dann so normalisiert wird und dass die meisten Behinderungen eben nicht einfach vor der Geburt schon feststehen, sondern im Laufe des Lebens oder bei der Geburt entstehen, kriegt man ja nicht gleich aufgeklärt, wenn man solche Tests macht. Aber so ein Test wird von den Krankenkassen bezahlt, also machen es die meisten, wie eine Schwangerenvorsorge halt auch. Ja, und man sieht ja auch an den Zahlen, wird dann meistens auch als Indikation zur Abtreibung genutzt, wenn diese Tests auffällig sind. Deswegen super hilfreich für die weitere Gestaltung bei einer Auffälligkeit, wenn man die Geburt oder wenn man den Embryo austragen möchte, trotz Behinderung. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie gleich so eine Normalisierung von Abtreibungen bei Auffälligkeiten.
Und diese eben ja nicht invasiven Pränataltests oder kurz NIPT, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat auf irgendwelchen Webseiten oder Flyern oder vielleicht eben auch den dazugehörigen Hashtag schon mal einem untergekommen ist, nämlich NoNIPT, der nämlich von verschiedenen AktivistInnen benutzt wird, die eben genau das kritisieren, dass gesagt wird, okay, dass diese Tests jetzt ist quasi von der Krankenkasse bezahlt gibt und dadurch einfach ein mögliches Aussieben von Embryos vor der Geburt eben passiert.
Ja, ich glaube, da muss man auch einfach nochmal klar unterscheiden. Also Pränataldiagnostik ist ja erstmal alle Untersuchungen, die irgendwie am Embryo und Fötus während der Schwangerschaft irgendwelche angeborenen Krankheiten und oder Behinderungen suchen. Und da gibt es welche, die sind ganz unterschiedlich nützlich oder riskant auch. Und viele davon, wie Lisa auch schon sagt, das sind eigentlich nützlich, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die schwangere Person kein Risiko eingehen muss wegen irgendwelchen Vorerkrankungen und so weiter. Aber dann gibt es eben diese NIPTs, die jetzt auch seit letztem Jahr eine Kassenzulassung haben, und die suchen explizit oder die treffen eigentlich nur eine Vorhersage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Embryo Trisomie 21, also das kennen viele als Down-Syndrom, 13 oder 18 haben. Und das sind eigentlich keine offiziellen Vorsorgeuntersuchungen, aber wie gesagt, die Kasse übernimmt die unter bestimmten Voraussetzungen, also zum Beispiel, wenn andere Tests vorher auffällig waren, wie zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, oder wenn es die persönliche Situation der schwangeren Person notwendig macht, wobei da nicht genauer definiert wird, was diese persönliche Situation eigentlich ausmacht oder was darunter verstanden wird.
Ich will das unbedingt haben. Achso, okay, dann.
Genau. So, und die Aufklärung zu diesen Tests und eben dann auch den Konsequenzen, was passiert, wenn da halt ein positives Ergebnis bei rauskommt, ist extrem schlecht. Und auch dazu habe ich mit Jonte Lindemann gesprochen, und Jonte Lindemann hatte auch eine ganz klare Meinung zu der Kassenzulassung.
Das finden wir eine fatale Botschaft an schwangere Personen, aber auch an die Gesellschaft, weil natürlich Leute glauben, oh, die Krankenkasse, die bezahlt ja das absolute Minimum von dem, was notwendig ist. Wenn die Krankenkasse das bezahlt, dann sollte ich diesen Test machen. Und die vorgeburtliche Suche nach Behinderung, die suggeriert eigentlich, oh, das ist was, das können wir vorher ausschließen. Das ist was, was vermeidbar ist. Und letztendlich sagt das auch, dass das was wäre, was gesellschaftlich unerwünscht ist. Und deswegen finden wir die Kassenfinanzierung dieser Tests und auch die Art und Weise, wie das in Anspruch genommen wird, wie teilweise auch Schwangere dazu beraten werden, finden wir total fatal. Das ist eine behindertenfeindliche Praxis.
Was auch noch an diesen NIPTs kritisiert wird, ist, dass die eigentlich keinen medizinischen Nutzen haben. Also die reduzieren nicht das Risiko von anderer Pränataldiagnostik, also invasiven Tests, die direkt in den Körper der schwangeren Frau eingreifen und teilweise zu Fehlgeburten führen können. Weil, wenn das Testergebnis von so einem NIPT positiv ist, folgen meistens trotzdem weitere Tests. Und wahrscheinlich der größte Kritikpunkt ist, dass diese Tests oft positiv sind, also dass rauskommt, dass der Embryo eine Behinderung, also zum Beispiel Trisomie 21, hat, obwohl diese Behinderung dann eigentlich gar nicht vorliegt. Also das nennt sich die Falsch-Positiv-Rate. Und die ist höher, je jünger die schwangere Person ist. Also zum Beispiel für Trisomie 21 in der 16. Schwangerschaftswoche für eine schwangere Person, die 22 Jahre alt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis korrekt ist, bei 49%. Wohingegen, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit 99%, dass das korrekt ist. So, noch schlechter sieht es aus für Trisomie 13 und 18. Also bei Trisomie 18 liegt die Falsch-Positiv-Rate bei 80% und bei Trisomie 13 bei 90%. Insofern sind diese Tests nicht sonderlich verlässlich, vor allem nicht bei jüngeren, schwangeren Personen.
Auf der anderen Seite kann ich schon auch verstehen, die Argumente, die dann kommen, dass wenn sowas nur für Leute finanzierbar ist, die sich das leisten können, kann das ja auch wieder klassistische Dimensionen haben, die auch problematisch sein können. Ich frage mich, unter diesen ganzen Tests, die es da gibt, wo ziehen wir denn dann irgendwann die Grenze? Also wenn wir irgendwann entscheiden können, ich hätte gerne ein blondes Kind oder einen Jungen oder ein Mädchen, und das wird dann auch Kassenleistung oder nicht. Also haben wir vielleicht sogar mit diesen Tests so eine Art Dammbruch begangen gesellschaftlich?
Also interessanterweise gibt es mittlerweile ja schon sehr viel mehr von diesen NIPTs. Also da sind auch noch ganz viele in Entwicklung. Aber mittlerweile kann man auch schon irgendwie auf Anomalien von Sexchromosomen testen und auf ganz viele andere angeborene Behinderungen. Und da gibt es auch eine ganz spannende Studie aus Taiwan. Die hat Eltern von autistischen Kindern befragt, was sie machen würden, wenn sie bei der nächsten Schwangerschaft vorher wüssten, dass das Kind Autismus hat. Und da hat sich über die Hälfte davon hat angegeben, dass die dann die Schwangerschaft abbrechen würden. Und ich glaube, das sind schon ziemlich krasse Zahlen auch. Also mittlerweile gibt es ja auch Länder, in denen nahezu 100% von allen schwangeren Personen einen Abbruch machen lassen, wenn sie ein Embryo mit Down-Syndrom diagnostiziert bekommen und so. Also es ist eine nicht so gute Richtung, in die wir da gehen.
Ich habe irgendwie grundsätzlich immer, also das geht mir nicht so aus dem Kopf, dass es irgendwie wirklich in dem Sinne wirklich ein großes gesellschaftliches Thema ist, weil es quasi auch immer darum geht, wie wird auf die eigene Entscheidung geguckt. Weil natürlich, wenn man sagt, gerade dann, wenn solche Tests dann auch noch von der Kasse bezahlt werden, dann gibt es ja für werdende Eltern, dann gibt es ja überhaupt gar keine Argumente mehr zu sagen, ich mache das nicht, weil du kannst nicht sagen, das ist eine Zusatzleistung, das ist zu teuer. Das ist ja quasi dann so in dem Standard drin, dass du es theoretisch einfach machen musst, auch wenn du eigentlich vielleicht sagst, okay, ich möchte nur das Nötigste getestet oder herausgefunden haben. Und dass du dir dann im Nachgang halt, wenn dann das Kind eine Behinderung haben wird, Lisa, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast, dieses anhören müsstest, das ist doch, das hätte doch nicht sein müssen, beziehungsweise das hätte man doch verhindern können oder habt ihr nicht die und die Tests gemacht? Also, dass da eigentlich so viel mitschwingt, dass man aufgrund dieser Möglichkeiten, die man hat und dieser Vielzahl an Testmöglichkeiten und auch Vorkehrungen einfach ja auch fast teilweise gezwungen ist, solche Sachen herauszufinden, Behinderung herauszufinden und dann der Normgesellschaft sich anpassend dann eben zu, in Anführungsstrichen, verhindern, dass ein behindertes Kind geboren wird.
Die erste Frage, wenn jemand erfährt, dass mein Kind eine Behinderung hat, ist, wusstet ihr das vorher? Also wirklich in 90% der Gespräche. Ich hatte erst vorgestern wieder den Fall, da ging es um die Frieda und da habe ich ihm erzählt, dass sie eine Behinderung hat. Und dann war wieder, wusstet ihr das vorher? Und manchmal bin ich auf Krawall gebürstet und frage, ja, und tut das was zur Sache? Hätte ich abtreiben sollen? Oder weil es schwingt ja immer was mit. Ich meine, warum fragen das die Leute? Da liegt ja schon die Bewertung in der Frage. Aber das finde ich wirklich in 90% der Fälle. Also das passiert mir nicht nur einmal oder es mir nicht nur einmal passiert, sondern passiert mir ständig. Und da liegt die Bewertung einfach schon drinnen. Und genau das ist dieses gesellschaftliche Problem. Heutzutage muss man kein behindertes Kind mehr kriegen. Wir können ja selektieren, weil die Krankenkassen zahlen es ja. Und was macht es aber für den Wert eines Lebens aus, eines Kindes, das vielleicht eben bei Geburt oder nach der Geburt behindert wird oder durch einen Unfall im Laufe des Lebens ein erwachsener Mensch eine Behinderung erlangt? Was bedeutet denn das für den Wert? Das macht ja die Menschen nur noch stigmatisierter, die mit einer Behinderung leben.
Zumal 97% der Behinderungen im Laufe des Lebens ja erworben werden und das nicht von Geburt an getestet werden könnte im Vorfeld.
Ja, aber das sind dann aber die schweren Schicksalsschläge, um jetzt mal weiter in diesen Stereotypen und diesen Klischees zu bleiben.
Aber das Leben als solches, wenn du dich für eine Schwangerschaft entscheidest, ist doch sowieso eine Lotterie. Also es kann ja auch sein, dass du, ich sag's jetzt mal hart, aber ein Kind auf die Welt bringst, das einfach ein Charakterschwein ist.
Nein, also wenn es nach den Eltern kommt, um Gottes Willen.
Also aber das ist halt die Lotterie des Lebens auf eine Art. Ne? Du kannst auch nicht die Haarfarbe aussuchen. Ich weiß, dass es polemisch ist. Ich habe mal eine Reportage gemacht für ein YouTube-Format und da haben wir auch mit mehreren Expertinnen in dem Bereich gesprochen und einer sagte, dass es auch in verschiedenen Ländern natürlich unterschiedliche Bewertungen gibt, ab wann abgetrieben wird und ab wann nicht. Es gibt Länder, da wird kaum abgetrieben, weil es kaum Tests gibt und es gibt Länder, in denen wird sofort abgetrieben, weil alles getestet wird, wie auch Carina schon angedeutet hat. Und dass es eigentlich danach schreit, dass Familien vielleicht auch oder werdende Familien dabei auch Unterstützung brauchen bei dieser moralischen Entscheidung. Und dass vielleicht die Frage, trage ich es aus oder trage ich nicht aus, ist das Leben lebenswert, ja oder nein, für viele Familien viel zu groß ist. Und dass, wenn wir gesellschaftlich aber sagen, wie es ja in Deutschland momentan geregelt ist, bis zur 12. Woche ist die Abtreibung zugelassen, weil einfach mein Körper gehört mir und die Frau das entscheidet oder die Person, die das Kind austrägt, sodass das vielleicht auch eine Entlastung sein kann, wenn man eben nicht mit diesen Fragen konfrontiert ist, weil es diese Option gar nicht gibt. Hm. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Den Punkt verstehe ich voll und finde ich total wichtig, weil eben diese Entscheidung, wenn einem die Entscheidung abgenommen wird, schon mal sehr hilfreich sein kann. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Familie sich wirklich diesen Herausforderungen nicht gewachsen sieht und erst im Laufe der Schwangerschaft davon erfährt und sich nicht dahinter versteckt, ob das lebenswert ist beim Kind, sondern wirklich sagt, ich könnte das nicht leisten, ich würde daran zerbrechen, ich könnte dem Kind nicht das geben, ich könnte es nicht so fördern, wie es notwendig wäre und ich würde die ganze Zeit meine Wut und Frustration oder meine Überforderung und meine Hilflosigkeit an dem Kind auslassen. Also das ist auch ein Punkt, den man bedenken muss. Also es ist wirklich, glaube ich, gar nicht so einfach, da ein richtig oder ein falsch rauszufinden.
Aber da gäbe es ja andere Möglichkeiten, sowas wie Babyklappe oder zur Adoption geben. Also warum muss das quasi gerade ab der 12. Woche, wo ja bei der Indikation Behinderung das bis kurz vor der Geburt teilweise auch möglich gemacht wird, wir ja kaum darüber reden in solchen Diskursen, was das auch bedeutet. Also das ist ja nicht einfach, ich nehme eine Tablette und dann ist es weg, sondern das sind ja auch richtige, teilweise Totgeburten, die dann eingeleitet werden müssen. Das Kind wird vorab im Bauch getötet, also das Embryo wird vorab im Bauch getötet. Das sind ja auch furchtbare Maßnahmen, die da gemacht werden, durch die Person ja so oder so geht.
Mhm. Aber diesen Gedanken eben auch weiterzuführen, ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sich Gedanken machen in der Situation, möchten wir Kinder bekommen, die vielleicht auch für sich sagen, okay, die Situation auf unserer Welt im Sinne von der Klimawandel, die ganzen Kriege, die es gibt, das sind einfach, sage ich mal, nicht so die Voraussetzungen, wo ich sage, das möchte ich der nächsten Generation beziehungsweise dann meinem Kind irgendwie antun. Und da gibt es vielleicht eben auch die Gedanken, wo Personen sagen, okay, ich möchte nicht ein behindertes Kind dieser ableistischen Gesellschaft irgendwie aussetzen. Kann ja auch ein Gedanke sein. Aber wie würde denn generell, was meint ihr, wie würde denn eine Gesellschaft ohne behinderte Kinder, ohne behinderte Menschen dann irgendwann aussehen? Also wenn man jetzt mal weitergeht, 3,3% aller Menschen mit Behinderung haben ihre Behinderung seit der Geburt. Wenn die Zahl jetzt immer weniger wird und wir irgendwann gar keine Kinder mit Behinderung mehr auf die Welt bringen, und was hätte das für Folgen? Hätte es Folgen für unsere Gesellschaft?
Ja, die Welt wäre wahrscheinlich ein sehr trauriger, farbloser, wenig perspektivischer Ort, wenn es nur irgendwie weiße Cisgender-Männer gäbe, weil wir wahrscheinlich, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir jegliche Form von Behinderung vermeiden können, können wir mit Sicherheit auch ganz, ganz viele andere Sachen, so wie dass jeder nur noch die Haarfarbe und Augenfarbe und sonst was hat und den IQ, den wir uns irgendwie wünschen, und dann gäbe es keine Vielfalt mehr und alle Perspektiven, die sich daraus ergeben, gehen verloren.
Ich glaube auch, dass die Welt vielleicht unzufriedener wäre, weil wenn alles immer so dieser vermeintlichen Perfektion entspricht und dieser Gleichheit, dann, also ich habe durch diese Behinderung eben viel mehr gelernt, dankbar für das zu sein, was ich habe, weil man eben auch vor Augen hat, was man hätte haben können, was noch viel schlimmer gewesen wäre. Und wenn man diese Negativbeispiele und diese schlimmen Erfahrungen gar nicht in Betracht zieht, dann fängt man an, sich über die kleinen Dinge zu ärgern. Die Dänen zum Beispiel, die machen ganz bewusst irgendwie keine Filme mit Happy End, sondern das sind auch ganz viele Dramen mit einem schlimmen Ende, weil sie sagen, das ist das Leben. Das ist die Realität und nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Alle fallen sich umarmen und alle sind glücklich. Und das ist gerade in diesen skandinavischen Ländern, finde ich auch ganz schön, weil der Tod gehört zum Leben dazu. Krankheit gehört zum Leben dazu. Vielfalt. Und ich glaube, dass das also schon glücklicher macht auch. Weil es mehr Gestaltungsspielraum auch gibt.
Ja, das Leben hätte eine ganz andere Wertigkeit, wenn es den Tod nicht gäbe.
Also ich kann mir vorstellen, dass wir auch gesellschaftlich dagegen steuern könnten, wenn wir viel mehr Repräsentationen von Menschen mit Behinderung, zum Beispiel Down-Syndrom, in der Gesellschaft auch hätten. Also in den Medien, in der Öffentlichkeit, in Regelschulen, in Kindergärten, sodass dann das auch sichtbarer wird und auch vorstellbarer wird, wie es ist, mit dieser Behinderung zu leben. Und das könnte vielleicht das reicht ja auch schon, das vorstellbar machen, das sichtbar sein. Ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig, wenn wir die Vielfalt der Gesellschaft als etwas sehen, das immer eine Bereicherung ist oder immer schön oder die Vielfalt uns alle irgendwie, ja, wie soll ich sagen, was Positives ist. Aber weil das führt ja auch zu Konflikten, zu Trauer, zu Schmerzen. Und das ist aber etwas, woran wir alle lernen können.
Absolut. Aber Lisa, du hast dich ja quasi gegen eine Abtreibung entschieden. Generell finde ich es wichtig, bei diesem Thema natürlich aber auch immer noch die Perspektive My Body, My Choice reinzubringen, im Sinne der Selbstbestimmtheit, dass jede Person, die schwanger ist, eben auch selber entscheiden kann, das Kind zu bekommen. Das steht ja so ein bisschen dem gegenüber, oder?
Voll, aber das muss ich auch gar nicht widersprechen. Also ich finde, jede schwangere Person und auch der Partner, die Partnerin, können ja auch wirklich selber entscheiden. Ich finde nur, dass es eben vielleicht vor der 12. Woche geschehen sollte und dass man sich eben nicht hinter diesem Deckmantel, oh, das Kind hat keine Lebensqualität, also versteckt, und dass man ganz klar sagt, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht weiter schwanger sein oder ich möchte eben nicht ein Kind oder ein Embryo mit Behinderung weiter austragen, weil ganz oft sagt man, oh ja, ein Kind mit Trisomie 18, wie gesagt, stirbt meist noch im Uterus oder dann im Laufe des ersten Lebensjahres. Und das passiert ganz oft. Immer mit dieser Lebensqualität wird argumentiert. Und ich finde schon auch, dass jede Frau selber entscheidet, wenn ein Unfall passiert. Und man kann noch so oft aufpassen. Manchmal wird man einfach trotzdem schwanger. Und jetzt reden wir auch gar nicht von irgendwelchen Gewaltverbrechen und Co. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Und das muss man differenziert betrachten. Weil es ist nicht immer nur eine Entscheidung, behindertes Kind oder nicht behindertes Kind, sondern manchmal eben auch einfach nur schwanger sein oder nicht schwanger sein. Und da finde ich, sowohl die Abtreibung als auch die Weiterführung einer Schwangerschaft sind Optionen, die beide wertfrei gesehen werden sollten von der Gesellschaft.
Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass viele denken, dass wenn man gegen die NIPT-Tests als Pränataldiagnostik ist, dass man gleichzeitig auch gegen Abtreibung ist, beziehungsweise Pro-Life, also im Endeffekt damit auch gegen Selbstbestimmung. Also das stimmt offensichtlich nicht, aber da gibt es auch noch einen ganz tollen O-Ton von Jon T. Lindemann.
Ich bin dafür, dass man eine Schwangerschaft abbrechen kann, wenn man nicht schwanger sein will, dass man sich gegen ein Kind entscheiden kann, wenn man kein Kind bekommen möchte. Aber ich finde nicht, dass dazu gehört, sich entscheiden zu können, welche Kinder man haben will und welche nicht.
Lisa, was hast du noch vielleicht für Tipps oder für Anlaufstellen, die du vielleicht auch nochmal empfehlen würdest aus deiner Perspektive, wo man sich vielleicht hinwenden könnte als Person, die schwanger ist, vielleicht mit PartnerInnen gemeinsam, weil, so wie ihr auch gesagt hast, ist nicht immer so die optimale Beratung, sage ich mal, vielleicht aus ÄrztInnen-Perspektive gibt und man vielleicht ja eben auch einen ja wirklich starken gesellschaftlichen Druck eben auch spürt.
Also ich finde vor allem, ist glaube ich wichtig, und das war mir am Anfang nicht so klar, dass es schlussendlich nicht so wichtig ist, welche Behinderung man oder wie man sich informiert, sondern ein Leben mit Behinderung. Dass man da einfach schaut, okay, man wendet sich an Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, egal welche Behinderung und ob das jetzt die gleiche ist, die jetzt festgestellt wurde beim eigenen Embryo im Bauch, sondern dass man einfach sich so diese Mannigfaltigkeit der Behinderung mal zu Gemüte führt und schauen, was kann alles passieren. Da gibt's ja graduelle Unterschiede auch bei der ein und derselben Diagnose, und da ist es manchmal einfach wurscht, ob es die richtige Diagnose oder die gleiche Diagnose ist, sondern einfach, dass man sich so vorstellen kann, was kommt zu, weil Pflegegrad kommt auf alle zu wahrscheinlich, gerade der Behinderung, Krankenhausaufenthalte eventuell, diese ganzen Sachen. Und da ist es, glaube ich, einfach gar nicht mal so wichtig, dass man sich speziell jetzt diese eine Selbsthilfegruppe für diese eine Diagnose sucht, sondern einfach generell seinen Horizont erweitert, indem man sich über ein Leben mit einem behinderten Kind informiert. Und genau das ist es, was in der Gesellschaft, glaube ich, grundsätzlich schon stattfinden sollte, eben Behinderungen in Kindergärten, dass man sich gar nicht erst groß informieren muss, sondern dass es
dass jeder einfach 5 Leute aufzählen kann, die eine Behinderung haben, so ungefähr. Aber Behinderte werden halt leider oft auch am Rande der Gesellschaft. Es gibt gerade bei uns aktuell, es gibt Klettergruppen nur für behinderte Kinder, wo sie meine Tochter reinstecken wollten, um sie nicht integrieren zu müssen in einer Klettergruppe, wo es vielleicht mehr um Leistung geht. Und das ist, glaube ich, das ist zwar noch irgendwie ein Wunschtraum, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben sich so diese Mannigfaltigkeit bewusst macht. Und da ist es gar nicht so wichtig, nach einer bestimmten Diagnose zu schauen, sondern einfach mal links und rechts und vielleicht mit Eltern spricht, die überhaupt ein Kind mit Behinderung haben. Und da gibt es sehr viele Anlaufstellen, egal ob es jetzt über irgendwie Pro Familia oder eine andere Beratungsstelle ist, die eine Familie vermitteln oder dieses Forum weitertragen oder man eben Facebook-Gruppen sucht nach entsprechenden Diagnosen. Oder es gibt ja auch einfach schon Sondenkinder zum Beispiel, weil viele Behinderungen oder viele Kinder mit Behinderung haben eine Sonde. Da kann man dann mal nachfragen und sagen, hey, ihr habt so viele verschiedene Behinderungen, ich hätte gerne mal einen Ansprechpartner und jemand, der sich mit mir austauscht. Und also das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich kriege auch immer wieder Anfragen, weil ich ja sehr offen mit dem Thema umgehe, immer wieder Anfragen von Eltern, die in derselben Situation stecken und gerade eine Diagnose bekommen haben und sich Gedanken machen, wie es weitergehen soll.
Und es ist, ich finde generell, das ist ja das, was wir auch häufig hier bei uns Thema haben, dieses Begegnungen schaffen, in den Austausch kommen, ist ja, glaube ich, auch unabhängig davon, ob jetzt quasi das Kind eine Behinderung hat oder nicht. Ich finde immer, dieses Thema Schwangerschaft ist ja sowieso vielleicht erstmal etwas, wo gerade dann, wenn man es irgendwie das erste Mal erlebt, vielleicht auch irgendwie sehr, vielleicht erstmal überfordert ist auch mit der ganzen Thematik und es da einfach irgendwie sehr, sehr gut tut, sich irgendwie mit Leuten auszutauschen, die entweder das Gleiche erleben beziehungsweise da irgendwie Erfahrung haben und man irgendwie schaut, dass man mit den eigenen Gedanken und den Gefühlen, mit denen man sich irgendwie beschäftigt, auch nicht irgendwie ganz alleine ist, sondern dass es sehr, sehr vielen anderen Leuten eben genauso geht, sondern man muss einfach irgendwie voneinander wissen und es lohnt sich einfach da wahnsinnig, sich irgendwie auszutauschen. Die ganzen Informationen und auch irgendwie Tipps, nützliche Anlaufstationen haben wir natürlich auch wieder in unseren Shownotes für euch zusammengestellt. Auf www.dieneuenorm.de findet ihr alle Informationen zu dieser Podcast-Episode. Deshalb vielen Dank, Lisa, dass wir heute mit dir in den Austausch kommen konnten und dass du einen privaten Einblick in deine Schwangerschaften beziehungsweise in dein Leben mit Frieda und auch mit Alois geben konntest und uns erzählen konntest, wie du persönlich zu Pränataldiagnostik stehst und den ganzen Tests, die vielleicht herausfinden, ob das Kind eine Behinderung haben wird oder nicht. Also vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne, danke euch.
Und apropos private Einblicke, wenn ihr es gemerkt habt, wir sind aktuell in Folge 49 und gehen mit großen Schritten beziehungsweise mit einem immens schnellen Tempo auf Folge 50 zu und möchten das ein bisschen mit euch gemeinsam feiern. Und wir möchten in der nächsten Podcast-Episode einfach mal eure Fragen beantworten. Heißt also, was wolltet ihr uns persönlich immer schon mal fragen? Egal, ob es was ganz Privates ist oder wenn es irgendwas Thematisches ist, habt ihr eine Frage, wo ihr da meint, da sollten wir uns mal in der nächsten Podcast-Folge drum kümmern, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an podcast@dieneuenorm.de oder ihr könnt uns auch eine Text- oder eine Sprachnachricht schicken und zwar an die 0155 66194907. Ich sage das nochmal, aber auch diese Telefonnummer findet ihr in den Shownotes auf www.dieneuenorm.de, also entweder podcast@dieneuenorm.de oder eine Sprach- oder Textnachricht an die 0155 66194907. Und dann freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und mit uns gemeinsam die Folge Nummer 50 feiert. Bis dahin, tschüss!
Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich heiße Anke Christians. Und in unserem Podcast Abenteuer Diagnose nehme ich euch mit auf ein spannendes Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen, deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen.
Ich habe gedacht, ich werde verrückt vor Schmerzen. Und er ist sofort gekommen und hat sich die ganzen Dinge angeschaut, hat gesagt, da ist nichts mehr zu machen und mich liebevoll auf meinen Tod vorbereitet.
Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose.
Und da sind wir alle hellhörig geworden und haben gesagt, Mensch, da müssen wir mal genauer hingucken.
Es ist wie im Krimi, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, Röntgenbildern oder einer Nervenwasserprobe?
Weil man fragt sich natürlich, warum hat jemand, der noch nie eine Epilepsie hatte, jetzt plötzlich eine Epilepsie? Und natürlich ist dann der Ehrgeiz geweckt und wir haben geguckt, was steckt jetzt dahinter?
Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen.
Die Häufigkeit ist ungefähr 1 zu 1 Million, aber es gibt sie. Und Frau Harder war eine davon.
Abenteuerdiagnose, der Medizinkrimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Thank you.